Herzlich willkommen zum Podcast der Landeshauptstadt Magdeburg mit Brief und Siegel. Und heute sind aus dem Moderatorenteam dabei Nicole
und Tim.
Nicole, wie geht's dir?
Sehr gut. Schönes Wetter draußen.
Genau, die Sonne scheint. Magdeburg zeigt sich von seiner besten Seite. Aber wenn es um Verwaltung geht, gibt es ja bestimmte Begriffe, die wichtig sind. Kennst du eigentlich den Hauptverwaltungsbeamten?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung.
Dann werden wir uns in dieser Folge mal mit dieser Position beschäftigen.
Da sind wir wieder. Wir reden heute mit der Oberbürgermeisterin unserer Landeshauptstadt Magdeburg. Sie ist die Chefin der Stadtverwaltung und trägt viel Verantwortung für viele wichtige Themen. Sie arbeitet eng mit dem Stadtrat zusammen und hilft dabei, Entscheidungen für die Stadt zu treffen. Außerdem vertritt sie die Stadt nach außen, zum Beispiel bei Terminen, Veranstaltungen oder im Austausch mit anderen Städten. In dieser Folge möchten wir sie besser kennenlernen. Wir möchten mit ein paar Mythen aufräumen und einen kleinen Einblick in ihren Arbeitsalltag bekommen. Außerdem geht es um ihre Ziele für die Zukunft der Stadt. Wir möchten wissen, welche Themen sie voranbringen will und was ihr persönlich am Herzen liegt. Aber genug von uns. Wenn wir schon die wichtigste Frau der Landeshauptstadt bei uns haben, dann möchten wir sie natürlich direkt an sie übergeben.
Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf und dass wir versuchen, meinen Arbeitsalltag besser vorzustellen. Das ist nicht ganz einfach.
Es ist ja eine Riesenehre, hier die Oberbürgermeisterin zu haben in diesem ganz, ganz jungen, neuen Podcast und auch den, ich sag jetzt mal, den Arbeitsbereich der wichtigsten Person, muss man ja so sagen, eigentlich für die Landeshauptstadt Magdeburg zu erklären. Ich denke, es wird ein spannendes Thema. Also nochmal herzlich willkommen, Frau Boris.
Ja, herzlich willkommen.
Und wir machen es immer so, wenn man hier ist, sollte man sich auch einmal vorstellen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich ein bisschen vorzustellen. Die meisten werden Sie vielleicht kennen, aber für die Leute, die Sie eben nicht draußen kennen, Ihre Möglichkeit, sich kurz vorzustellen.
Das mache ich gerne. Ich würde natürlich auf Wikipedia verweisen, da steht alles drin. Nein.
Es gibt mittlerweile Wikipedia?
Ja, gibt es schon eine ganze Weile.
Wow. Ich habe es heute früh schon gelesen.
Genau. Ja, was sage ich zu meiner Person? Erstmal Simone Boris, genau. Das Alter verrate ich jetzt nicht. Bin in Gardelin geboren, also keine gebürtige Magdeburgerin, aber nachdem ich im siebten Lebensjahr nach Magdeburg gekommen bin, kann man sagen, Magdeburgerin durch und durch. Sonst würde ich die Stadt auch nicht regieren wollen, wie ich es tue. Und habe ursprünglich mal die Polytechnische Oberschule besucht, so wie jeder. Habe dann Finanzkaufmann gelernt, das hieß damals auch noch so, bei der Stadtsparkasse. Also schon immer im öffentlichen Dienst auch irgendwo unterwegs gewesen. Na, dann studiert Betriebswirtschaft und bin dann durch Freunde bei der Stadtverwaltung gelandet. 1990, am 1. Dezember habe ich hier angefangen. Also jetzt im 36. Jahr. Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? In der Umbruchzeit, ich muss auch sagen, es war eine wunderschöne Zeit, weil vieles noch unkompliziert war. Man hatte diese ganzen Bürokratiekram nicht. Und die Mitarbeitenden waren auch alle gleich untergleichen. Also es war auch von der Bezahlung her, von der Eingruppierung her, gab es diese Unterschiede am Anfang gar nicht. Das wissen viele wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Und du hast viele Sachen gemacht, die du heute niemals mehr machen würdest. Zum Beispiel mit einem Beutel Geld, was wir eingenommen haben für Wertmarken im Sozialamt, einfach mal zur Bank gefahren, in der Schlange angestanden, Stoffbeutel, und haben das eingezahlt. Ich glaube, es waren 70.000 Mark. Das hat eine Weile gedauert, ehe die gezählt hatten. Das war ein lustiges Erlebnis.
Das zeigt auch, wie naiv man früher auch war, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Oder wir haben Dokumente, persönliche Unterlagen für Menschen mit Behinderung in einem Wäschekorb in das Landesverwaltungsamt, hieß aber damals noch Versorgungsamt, geschafft, mit einem eigenen Auto, ohne zu fragen, wer bezahlt die Kilometer. Also lustige Geschichten aus der Vergangenheit, aber darüber wollen wir ja gar nicht erzählen, sondern was ich eigentlich heute mache.
Na, vielleicht kommen wir nochmal zu lustigen Geschichten. Ich denke, da haben wir doch noch ein bisschen Zeit für. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern? Ich meine, 36 Jahre ist lange her, aber hat man da noch so gewisse Erinnerungen, wie der Raum aussah oder wie man durch die Tür gekommen ist? Oder also, ob man einen Chef hatte, der sofort ankam und sagte, jetzt geht's los, jetzt drehen wir die Verwaltung auf links?
So war das nicht. Also an meinen Vorstellungsgespräch erinnere ich mich, ich weiß auch, was die Leute anhatten, denen ich gegenüber gesessen habe und dass ich eigentlich für Menschen nicht sesshafte zuständig sein sollte und bin am Ende dann in der Eingliederungshilfe gelandet und habe ja dann als Sachbearbeiterin angefangen. Der erste Tag, wir haben im Nikolaiplatz angefangen mit einer anderen Kollegin, saßen wir da im Dunkeln, das war ja Stasi-Standort und Stadtteilrathaus, ja, gab ja mehrere in Magdeburg, mehrere Rathäuser. Und man wusste ja nicht, was auf ihn zukommt. Also, keine Ahnung. Wir haben dann das Bundessozialhilfegesetz, das gab es damals noch, ein tolles Werk, sehr gut durchdacht. kopiert und unter das Kopfkissen gelegt, um dann zu lernen, was ist ein Verwaltungsakt. Ja. Und mein erster Chef war Heinrich Sonsalla, der dann auch die WOBA übernommen hatte. Ja. Und ich bin dann relativ schnell Sachgebietsleiterin geworden, Abteilungsleiterin, habe dann den Pflegebetrieb der Stadt zweimal geleitet, da war es noch keine GmbH oder GmbH. Das Jugendamt mal ein Jahr neben dem Sozialamt geleitet, dann Beigeordnete geworden, dann irgendwann mal Bürgermeisterin, weil unser Bürgermeister uns verlassen hat in Richtung Innenministerium und dann, wie gesagt, ja, irgendwie genötigt worden, mich zur Wahl zu stellen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich mache den Job wirklich gern.
Schön. Sehr schön. Vielleicht nochmal zum Verständnis, nicht jeder weiß von unseren Hörern, was ein Beigeordneter ist. Frau Boris, können Sie kurz nochmal sagen, was ein Beigeordneter ist? Weil die Position haben Sie ja tatsächlich auch bekleidet.
Genau, mehr als eine Wahlperiode, also 7 Jahre. Beigeordnete sind quasi für Geschäftsbereiche dem Oberbürgermeister, der Oberbürgermeisterin, dem Hauptverwaltungsbeamten zugeordnet, sind für ihre Arbeits-, also für ihren Geschäftsbereich im Grunde verantwortlich. Das heißt, wir haben 6 Beigeordnete, von denen einer den Bürgermeisterposten bekommt. Also die erste vollumfängliche Vertretung der Oberbürgermeisterin heißt Bürgermeisterin. Also ist im Moment auch eine Frau. Das verwechseln die Leute draußen oft. Ja, die sagen, oh, die Bürgermeisterin ist da. Nee, jetzt bin ich nicht. Ich bin die Oberbürgermeisterin, weil die Bürgermeisterin ist die Vertretung. Und die Geschäftsbereiche sind eben Schule, Sport, Kultur, Bau, also Verkehr und Umwelt. Dann haben wir den ganzen sozialen Bereich, also Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt, den Finanzbereich und Vermögenswerte der Stadt und das Wirtschaftsdezernat. Genau. Und im Grunde müssen die in ihren Bereichen Entscheidungen vorbereiten, müssen also dafür sorgen, dass die Oberbürgermeisterin in die Lage versetzt wird, entweder dem Stadtrat was vorzuschlagen, was wie entschieden werden soll, oder aber eben auch im eigenen Bereich dann zu sagen, so, hier ist ein Problem, gibt Lösung A oder B und wir würden als Bereich vorschlagen, Lösung A zu nehmen, weil so müsste es im Normal- und im Idealfall laufen und dann wäre ich in die Lage versetzt, auch sachgerecht zu entscheiden, weil ich kann nicht alle Bereiche durchdringen bis ins kleinste Detail. Dafür bin ich nicht qualifiziert und das ist, wäre auch zu schwierig, weil wir haben ja 3000 Stellen in der Kernverwaltung, von denen fast 2500, glaube ich, sind besetzt. Ja, weil wir auch sparen müssen, besetzen wir nicht alle Stellen, das tut weh. Aber wir müssen versuchen, perspektivisch über eine Kritik der Aufgaben zu schauen, was wir wie, wo, an welcher Stelle erledigen. Und da wird uns Digitalisierung ein großes Stück helfen, aber es übernimmt eben nicht auch das Engagement der Mitarbeitenden.
Okay.
Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben was vorbereitet und zwar heißt das 5 Fragen. Und Sie sollen jetzt kurz erklären oder sagen, was Sie lieber mögen. Ich fange mal an mit Kaffee oder Tee.
Kaffee.
Okay.
Braucht man das frühmorgens als Oberbürgermeisterin?
Einmal frühmorgens.
Einmal frühmorgens.
Das reicht meistens.
Okay.
Okay, dann haben wir noch, mögen Sie lieber Aktenmappe oder Ihr Tablet?
Puh, ich bin gerade mit einer Aktenmappe hier, aber ich kann auch ein Tablet benutzen. Kann mich nicht so richtig entscheiden. Also ja, Tablet ist gut, aber manchmal ist Papier auch schön.
Okay. Mögen Sie eher den spontaneren Bürgerdialog oder den minutiös geplanten Termin?
Muss ich auch wieder sagen, beides, weil die Bürger sprechen mich ja spontan an und da muss ich reagieren. Und das ist auch schön. Bin auch froh darüber, dass ich angesprochen werde. Insbesondere gestern beim Fußball. Da gibt es dann eben viele, die auch mal auf einen zugehen und sagen, ja, machen einen guten Job oder haben auch mal Kritik. Also, aber weniger. Meistens kommen die auf einen zu, die eben auch mal was Nettes sagen wollen und das ist schön.
Haben die Bürger scheu, eine Oberbürgermeisterin anzusprechen? Ist das schon so eine Position, wo man dann auch merkt, hu, da ist eine Barriere?
Ich habe nicht den Eindruck. Also für die Häufigkeit, die ich angesprochen werde, würde ich denken, dass viele gar keine Scheu haben, weil sie auch merken, dass man, dass ich offen bin und auch mit jedermann ins Gespräch gehe. Ob das jetzt der die Jungs vom Olvenstädter Platz sind, die sich da auf ein Bierchen treffen. Also die haben mich am 1. Mai da auch gleich angesprochen, weil wir im Wahlkampf da mal eine kleine Runde gedreht haben. Haben gesagt, wo bleibt denn jetzt der Glühwein? Haben sie doch versprochen. Also, nee, ich glaube eher nicht. Weil es wird auch von vielen gesagt, ja, bürgernah und viele sprechen mich auch mit du an, obwohl ich mit denen nichts zu tun hatte. Ja, das ist vielleicht aus mancher Perspektive respektlos, finde ich aber nicht. Also es zeigt auch ein gewisses Maß von Vertrauen und Vertrautheit.
Muss das ein ein, ich sag das Wort wieder, Hauptverwaltungsbeamter vielleicht auch machen, um einfach die Nähe zum Bürger nicht zu verlieren? Ich meine, man hat ja Kontakt zu den Stadträten, die demokratisch gewählt wurden durch die Kommunalwahl. Aber die Frage ist ja, ob Stadträte überhaupt wirklich jeden Bürger, jede Meinung eines Bürgers transportieren können in eine Stadtratssitzung. Braucht man dann als Oberbürgermeisterin wirklich auch dieses Reinhören in die Bürgerschaft?
Wir haben ja gezieltes Reinhören in die Bürgerschaft. Ja, ich hatte zum Beispiel letzte Woche unterwegs mit der OB, also mal ein ganz anderes Format. Ich versuche auch ganz viele unterschiedliche Formate anzubieten, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, also gezielt. Einwohnerversammlungen sind ja auch eine Plattform, wobei da auch oftmals die gleichen Menschen sind, die sich trauen, was zu sagen oder eben auch Probleme vorzubringen haben. Kaffee mit der OB haben wir schon gemacht, wo dann eben ein kleiner Rahmen auch geboten wird, um mal persönliche Dinge zu erfahren oder wie beim letzten Mal, dass die Menschen dann Kultur kennengelernt haben, also Kunst kennengelernt haben und sich untereinander unterhalten haben. Ja, es führt auch manchmal sehr unterschiedliche Menschen zusammen, wenn man so ein Format anbietet. Und ich glaube, das sollten wir auch weitermachen. Ich mache zum Beispiel, müsste ich nur 2 Einwohnerversammlungen im Jahr machen, die sind vorgeschrieben, ich mache 4. Und dann eben auch mal am Samstag, damit auch ältere Leute gerade im Winter dann um 10 mal kommen können oder eben Berufstätige. Also auch ein bisschen auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Und ich glaube, wir machen als Stadt ganz viel Bürgerbeteiligung auch, gerade durch das Amt für Statistik und Wahlen, die ja den Bürgerbeteiligungsbereich von mir übergeholfen bekommen haben. Und das, denke ich mal, in einer guten Art und Weise auch umsetzen.
Okay, dann sagen wir nur, Sie können sich alle beteiligen daran. Kommen Sie zur Bürgersprechstunde. Dann gehen wir weiter. Sind Sie Frühaufsteher oder eher eine Nachteule?
Frühaufsteher und Nachteule.
Okay, beides.
Ich stehe früh auf und gehe spät ins Bett.
Okay, das hat wahrscheinlich eher mit Ihrer Position als Oberbürgermeisterin zu tun.
Nö. Das hat was mit dem Enkel zu tun, der morgens kommt und mit mir frühstückt und der ist 5.10 Uhr schon da, also muss ich schon um 4.50 Uhr aufstehen. Und ich komme abends tatsächlich dann aber auch nicht so schnell runter. Das stimmt.
So, als letztes haben wir noch Lisas Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie für jeden Job das gleiche Geld bekommen würden?
Also wenn man jetzt einfach mal frei sagen könnte, das würde ich machen und würde das gleiche Geld bekommen, was ich aktuell bekomme, oder egal, was wäre das? Jetzt mal wirklich richtig, können Sie auch Zeit nehmen.
Ja, entweder im künstlerischen Bereich, weil ich habe früher auch Bilder gemalt oder mal jetzt auch ab und zu noch Bilder und das vielleicht ein bisschen professioneller oder Design. Aha. Also
was? Also so Modedesign, Schmuckdesign?
Modedesign. Ich wollte mal Goldschmiedin werden, das ging aber aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und das wäre also was Kreatives auf alle Fälle. Gut, der Job ist auch kreativ, will ich ja nicht bestreiten. Wechselt auch ja auch immer die Perspektive, aber künstlerisch. Also, dass du irgendwas siehst, was du gemacht hast. Mhm. Also, ich freue mich immer, wenn ich ein Bild gemalt habe, weil am Anfang denkst du, das wird nie was. Und am Ende nachher ist es dann doch gar nicht so schlecht geworden.
Das heißt, es kann vielleicht irgendwann mal die Situation geben, dass es in Magdeburg eine Vernissage von Simone Bockes gibt?
Das glaube ich eher nicht. Also, ich bin nicht die Künstlerin, die jetzt irgendwas Interpretiertes in ein Bild packen würde. Ich versuche dann eher realistisch Landschaften oder so.
Okay. Sie haben gerade gesagt, Sie sind eine Frühaufsteherin und eine Nachteule. Und wir hatten auf alle Fälle die Frage, wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus? Und ich gehe davon aus, dass es so ein typisches 9-to-5 eher nicht ist, was man als Oberbürgermeisterin hat. Wie sieht das aus? Gibt es überhaupt einen richtigen Alltag oder ist man getrieben von den alltäglich aufpoppenden Situationen?
Es gibt einen strukturierten Alltag, also der Tag fängt im Büro so gegen 8 Uhr an. Das kriege ich dann in der Regel ganz gut hin. Dann gibt es vorgegebene Termine, also der Tag heute zum Beispiel ist, ich weiß gar nicht, ich glaube 9 oder so Termine sind heute angesagt, ganz unterschiedlich. Also eins muss man sich vorbereiten, bei anderen Terminen, also mit dem Beigeordneten zum Beispiel, Abstimmung, Rücksprachen. Oder wir machen heute einen Stadtherrundgang und bereiten uns auf die Einwohnerversammlung in Rothensee am 20. Mai vor. Ja, nach hinten raus gibt's dann auch oft Veranstaltungen, Abendveranstaltungen, wo man Grußwort gehalten werden muss. Das wird dann vorbereitet. Also eigentlich ist der Tag durchstrukturiert. Dann kommen natürlich Probleme dazu, von denen man nichts gewusst hat vorher, die man dann auch irgendwie versuchen muss zu regulieren. Und dafür habe ich eben auch ein ganz tolles Büro, eine Büroleiterin, die engagiert, auch die Post vorbereitet. Das kommt ja auch noch dazu, dass man die tägliche Post auch bearbeiten muss, gucken muss, was man mit den Papieren macht, wo die hingehen, wo es Arbeitsaufträge auch in die Bereiche gibt, was umzusetzen ist. Dann habe ich ein wunderbares Sekretariat. Die eine Kollegin macht Die Terminplanung, die ist unheimlich blickig, sodass wirklich auch mal eine halbe Stunde Luft dazwischen ist, wo man dann auch mal Mittag essen kann, weil das wird eigentlich überbewertet, sag ich immer. Aber man braucht ja doch mal eine Pause, mal Luft zu holen und eben auch mal mit anderen Leuten sich zu unterhalten und nicht über Arbeit zu reden.
Steht man dann ständig unter Strom? Ich meine, wenn ich schon eine Mittagspause einplanen muss, dann gehe ich davon aus, dass das schon ständig unter Strom stehen ist.
Das ist so. Das ist so, weil du auch nicht weißt, was passiert jetzt im Laufe des Tages vielleicht an Sachen, die nicht geplant sind. Also es bleibt wenig Zeit. Wir haben jetzt auch eine Vereinbarung, dass es mal einen Nachmittag gibt, der wird geblockt. Wenn ganz wichtige Sachen sind, wird das genutzt. Aber ansonsten versuchen meine Kollegen, weil ich auch am Wochenende oft unterwegs bin, dass man dann, dass ich dann mal ja vielleicht 15 Uhr, 15.30 Uhr nach Hause gehen kann und mal meinen Garten bearbeiten kann oder mal das Haus putzen. Weil das ist ja, ich habe keine Haushaltshilfe, das will ich gleich dazu sagen, weil solche Gerüchte gab es auch schon mal. Ich mache das alles alleine. Garten, Haus, Technik. Wenn ich es hinkriege. Oder ich frage dann irgendeinen Mann, den ich kenne.
Okay. Ich muss da jetzt noch ein bisschen dranbleiben, weil es wirklich sicherlich ein spannendes Thema ist für die Leute da draußen. Wenn man jetzt, Sie haben gesagt, Aktenmappen. Ja, also kenne ich jetzt auch aus der Verwaltung. Es gibt so die klassische Aktenmappe, wo ich ab und an Schriftstücke unterschreiben muss. Idealerweise geht das ja mittlerweile digital, aber sie gibt es immer noch im Papier. Wie viele Aktenmappen bekommen Sie denn eigentlich am Tag, wo die Sie sichten müssen und unterschreiben müssen? Das ist schon wahrscheinlich einiges.
Das ist unterschiedlich. Also man merkt dann schon, wenn Wochenende war, also Montag, Dienstag, ist doch manchmal ein bisschen mehr, hat man da schon einen Stapel. Also ich kann schon sagen, also ja, so 10, 15. Und dann kommt die digitale Post ja noch dazu. Es bleibt ja nicht bei den Aktenmappen, sondern eben auch Mails, die zu beantworten sind oder Entscheidungsvorlagen. Die Drucksachen, wir haben ja dienstags die Dienstberatung, da muss man sich auch drauf vorbereiten, muss den ganzen Text lesen. Wollte jetzt gerade was anderes sagen. Also muss ich ja da auch durcharbeiten und dann eben auch gucken, gibt es vielleicht Sachen, die ich so nicht durchgehen lassen möchte. Also man muss sich vorstellen, dienstags ist Dienstberatung, die beginnt um 9, geht in der Regel so bis 11, 12, je nachdem, was für Themen auf der Tagesordnung sind. Dann, weil die Menschen draußen denken oftmals, man ist nur unterwegs und schneidet Bändchen durch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das sind die schönen Termine, ja, das macht man auch. Aber auch die sind vorbereitet, vorstrukturiert, da gibt es einen Ablauf. Und da muss man sich dann auch entsprechend an das Protokoll halten. Und dann, wie gesagt, Dienstberatung, wo es Entscheidungsdrucksachen gibt, die, weil ich ja gar nicht alles alleine stellen kann, in bestimmte Gremien des Stadtrates gehen. Also wir haben eine ganze Reihe Ausschüsse. Nach der Hauptsatzung enden manche Sachen dann eben in einem Ausschuss. Einige auch bei mir. Also eine Oberbürgermeisterin kann gar nicht so viel alleine entscheiden, sondern macht eben auch viel Entscheidungsvorbereitungen aus den Dezernaten in Richtung Stadtrat oder Ausschüsse. Damit das auch mal verstanden wird von den Menschen draußen. Oder es gibt eben auch Aufgaben, die uns das Land oder der Bund übertragen haben, die wir für die erledigen. Und auch da sind wir gar nicht frei in der Entscheidung, wie wir das Ganze umsetzen, mit wie viel Personal, mit welchem Personal. Und es gibt da Regeln, die wir einhalten müssen. Also der Mitarbeiter muss sich an diese Regeln halten, die uns Bund und Land vorgeben. Und auch der Stadtrat darf in diesem Bereich nichts entscheiden. Was er entscheiden darf, also grundsätzlich steht, der Hauptverwaltungsbeamte entscheidet alles, es sei denn, der Stadtrat darf das entscheiden. Und das meiste entscheidet der Stadtrat. Ja, wir bereiten Entscheidungen vor und versuchen das, weil das ehrenamtliche Stadträte sind, so gut wie möglich die Sachen zu erklären, damit die Stadträte auch in die Lage versetzt werden, sachgerecht zu entscheiden. Das ist nicht immer einfach, weil man natürlich in seinem Fach hängt und Fachsprache verwendet. Und das eben auch, also ich hatte meinen Amtsleiter damals immer gesagt, Sie müssen das so formulieren, dass das jeder Bürger versteht. Also adressatengerecht. Und das ist die Kunst, die wir als Verwaltung nicht immer verstehen. Und da kommt vielleicht auch manchmal das Misstrauen zustande, was der Stadtrat der Verwaltung gegenüber oftmals in den Stadtratssitzungen äußert.
Okay. Gibt es denn für Sie Termine, die wirklich besonders sind?
Die gibt es. Kaiser-Otto-Preisverleihung zum Beispiel ist so ein ganz besonderer Termin, weil da muss auch jeder Schritt sitzen. Das wird wirklich protokollarisch so vorbereitet. Und da das ja auch aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde, letztes Mal so bei NTV, also das ist dann schon was Besonderes, ja. Und da bereitet man sich auch ganz anders vor und ist auch noch ein Stück aufgeregt. Ansonsten, sage ich mal, die meisten Termine, da hat man eine gewisse Routine nach jetzt fast 4 Jahren. Das fällt einem auch nicht mehr so schwer und da kann man auch die Reden anders gestalten, obwohl die vorgeschrieben sind. Aber man kriegt Routine, man wächst in die Themen rein. Obwohl ich ja eben vorher schon so viele Jahre in der Stadtverwaltung war, ist es mit vielen Themen auch so gewesen, da hast du nicht zugehört, weil der soziale Bereich war so üppig gestaltet mit Problemen und Themen, dass man sich auf die anderen Sachen der anderen Dezernate nicht so fokussiert hat. Als Bürgermeisterin war das schon anders und als Oberbürgermeisterin ist es nochmal ein Stück weit eine andere Herausforderung, sich darauf einzustellen.
Kann man sagen, wenn man die Amtskette trägt, die ja jeder Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin hat, dass das dann schon besondere Termine sind, die eben auch eine Oberbürgermeisterin zu leicht zittrigen Knien bringt?
Die Amtskette ist schon was Besonderes und es ist, die wird auch nur zu wenigen Terminen getragen und ich finde die total schön. Also es gibt auch nochmal ein bisschen mehr Würde und aber auch eben eine Last der Verantwortung nochmal zusätzlich. Und klar, da ist man schon auch ein bisschen aufgeregt. Und die kann ich auch nicht alleine anlegen, die muss ich anlegen lassen. Also das kommt nochmal dazu. Ja, es ist immer jemand da, der die anlegt.
Das sind sozusagen die Kronjuwelen der Landeshauptstadt Magdeburg. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und witzigerweise sind die gar nicht so alt. Die sind ja von Apel kreiert worden. Und ich glaube in den 70ern, 79, müsste man nochmal bei Wikipedia gucken, aber die ist nicht so alt, wie sie aussieht. Trotzdem total schön. Und da steht das Gründungsjahr von Magdeburg drauf. 805. Mhm.
Genau. Sehr schön. Wie bekommen Sie es hin, dass es für Sie einfach ist, den Berufsalltag und so Ihr Privatleben zu vereinbaren? Geht das überhaupt oder ist das immer eine Überschneidung von allem?
Also ich gerade die ersten Jahre, also Privatleben ist da wirklich relativ. Was ist Privatleben? Da ist nicht mehr viel. Das sind vielleicht die Momente, wo man mal privat Geburtstag feiert mit der Familie, aber ansonsten haben sie dann kein Privatleben mehr. Das hat mir Dr. Trümper auch zur Wahl gesagt, sie werden dann kein Privatleben mehr haben. Haben sie nicht. Sie gehen einkaufen, werden angesprochen von Leuten, wieso sie keinen Wachschutz mit haben, ja, warum sie alleine einkaufen gehen, warum sie überhaupt einkaufen gehen. Also in jeder Situation, man ist nicht mehr privat. Du musst also auch überall gucken, dass du dich so benimmst, wie sich ein Hauptverwaltungsbeamter zu benehmen hat, eine Oberbürgermeisterin. Also man steht auch unter Beobachtung. Und nicht jeder ist einem gut gesonnen. Also muss man schon darauf achten, wie man sich gibt, benimmt und so weiter. Und das Krasse ist, selbst wenn ich in anderen Städten bin, gibt es immer Menschen, die einen erkennen und ansprechen.
Wahrscheinlich auch im Urlaub, oder?
Auch im Urlaub. Auch das ist passiert. Tatsächlich. Im Flieger saß jemand neben mir, der sagt, Mensch, sitze ich neben der Oberbürgermeisterin, muss ich gleich mal ein Selfie machen, wenn ich das darf. Schicke ich meiner Mutti, die wird das nicht glauben. Also es ist tatsächlich so.
Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass man zumindest auch seine Auszeiten nehmen kann, wenn man, sag jetzt mal, so 50 Kilometer Umkreis von Magdeburg sich entfernt. Nein. Und da sozusagen wirklich in die Anonymität abtaucht, aber scheinbar ist das überhaupt nicht der Fall.
Dann müsst ihr wahrscheinlich eine Perücke aufsetzen, das haben wir auch schon mal überlegt, sich total zu verkleiden, dann klappt das vielleicht. Aber wie gesagt, wir waren letzte Woche in Berlin zum Brunch in der Markthalle, auch da stand jemand neben mir, hat gesagt zu seiner Freundin, das ist unsere Oberbürgermeisterin, weil die aus Brandenburg war und mich nicht kannte. Oder wenn wir mit dem Fußball unterwegs sind, also, es gibt immer wieder Situationen, wo man erkannt wird.
Hat man als Oberbürgermeisterin hat man ja sicherlich auch Hobbys. Ja, also Sie haben ja schon gesagt, malen. Aber muss man, wenn man in so eine Position geht, sich bewusst sein, dass auch das maximal zurückgestellt wird?
Ja, muss man. Ich versuche trotzdem ab und zu nochmal ein Hobby nachzugehen. Ich muss auch sagen, in diesem Jahr habe ich mir auch ein paar private Sachen vorgenommen. Also wir sind auch mal zu Auswärtsspielen gefahren oder ich habe jetzt auch ein paar Konzerte mal besucht oder eben auch Kulturveranstaltungen außerhalb von Magdeburg, damit man auch mal rauskommt und mal was anderes sieht.
Und
wo könnte man Sie denn treffen? Auf welchen Konzerten?
Na, wir waren jetzt in Berlin zum Cher Musical. Gehen die Factory zu Abermania?
Sehr Mama gut. Mia.
Also keine Konzerte im klassischen Sinne, weil ich bin nicht so ein Konzertgänger in dem Sinn. Candlelight in der Johanneskirche zum Beispiel war auch sehr schön gewesen. Es gibt schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die jetzt nicht dienstlich vorgegeben sind, aber auch da gibt es Konzertreihen, Benefizkonzerte oder das Konzert für Kinder. Also es gibt so ein paar Highlight-Veranstaltungen im Jahr, die dienstlich sind, aber die durchaus Herzenssache sind. Ansonsten beim Fußball treffen sie mich immer.
Also auch im Auswärtsblock tatsächlich?
Im Auswärtsblock.
Im Auswärtsblock.
Meinen Sie jetzt die Story mit Dresden?
Nee, das kenne ich gar nicht.
wo wir im FCM-blauen Kleid im Dresdner zwar nicht im Ultra-Block, aber im Dresdner Block gesessen haben. Wir waren die Einzigen mit Blau.
Okay, war nicht so gut.
Das liegt wahrscheinlich einfach an dieser Unfreundlichkeit dieser Mannschaft oder des Vereins, die ja so auf Gelb und die Farben will ich gar nicht nennen. Ja, hier zählt wahrscheinlich beim Fußball nur Blau-Weiß.
Wir waren naiv. Wir dachten ja, wir sitzen bei unseren Fans im Auswärtsblock und da hieß es Sitzplatz weiß, Stehplatz weiß und Sitzplatz blau. Und wir dachten, na, wir haben Sitzplätze. Ja, klar, zieh mal ein blaues Kleid an. Schal hat man zum Glück in der Tasche. Ja, das war dann nicht so gut. Wir haben uns gewundert, warum gibt es denn hier keine blau-weißen Fans, nur gelbe. Und das Schlimme war, wir haben gewonnen.
Ja.
Und wir mussten zurück durch die ganzen, die Farbe, die wir nicht nennen, Kopf gesenkt und Angst gehabt. Also wirklich.
Da kennt man sie dann nicht als Oberbürgermeisterin wahrscheinlich. Das ist
ja, hoffentlich nicht.
Nee, ja. Zum Glück nicht.
Nicht, dass man da gefangen wird.
Ja. Oh oh.
Ja.
Naja.
Also, aber es ist schon schwierig, ja. Also den Beruf dann mit dem privaten Leben zu vereinbaren. Und man muss auf vieles verzichten.
Man muss sich darauf einstellen, man muss wissen, dass es so ist, ja. Und nochmal, also es gibt auch viele dienstliche Veranstaltungen, die auch das private Herz berühren, wo man durchaus auch stolz und froh ist. Zum Beispiel auch Handball, ja. Also dann ist es mir eben als Oberbürgermeisterin auch eine Ehre, da dabei sein zu dürfen, beim DHB-Pokal oder beim Final Four. Da trifft dann privat auf dienstlich. Mhm. Ja, kann man so sagen. Aber es ist nicht schlimm, ich mach's trotzdem gerne. Mir macht's Spaß.
Vor ein paar Monaten wurde ein großer Brandbrief geschrieben von den Kommunen in Deutschland an die Bundesregierung. Und weil wir finanzielle Schwierigkeiten haben und sie unter anderem auch darauf aufmerksam gemacht haben, wie ist es denn in Zeiten eines defizitären Haushalts eine Stadt zu führen?
Ja, das ist schon eine Herausforderung. Es waren 13 Landeshauptstädte von Flächenländern. Und wir haben uns das auch nicht leicht gemacht. Also der Brief ist wirklich lange abgestimmt worden, ob man den in der Art und Weise schreibt. Wir haben den Deutschen Städtetag, der uns ja vertritt. Aber wir waren der Ansicht, wir müssen jetzt auch mal selber was machen und nicht nur über den Städtetag uns vertreten lassen, weil die Bundesregierung auch wahrnehmen muss, dass es vielen Kommunen und gerade eben auch Oberzentren schlecht geht. Weil das ist in Sachsen-Anhalt auch so ein Thema, was ich immer wieder auch mit meinem Amtskollegen, meinen Amtskollegen aus Halle und Dessau propagiere, die Oberzentren müssen anders bedient werden. Und ich habe das Gefühl, in Sachsen-Anhalt spielen wir nicht die Rolle, die wir spielen müssten. Auch die Landeshauptstadt spielt nicht die Rolle, die sie eigentlich spielen müsste, weil hier wird mehr Geld in die Fläche gegeben. Und wir sind aber diejenigen, die die Infrastruktur verhalten. Wir haben Museen, Opernhaus, Schwimmbäder, Schwimmhallen. Und hier findet im Prinzip ein großer Teil des kulturellen Lebens im Umfeld statt, für das Umfeld statt. Und da muss man dem auch nachkommen und das honorieren. Und in dem Fall ist es ist schwierig, wenn man einen defizitären Haushalt hat, Haushaltskonsolidierung machen muss, weil man auch den Mitarbeitern erklären muss, wir können uns die Mitarbeiter in der umfänglichen Form nicht leisten. Wir müssen also gucken, welche Aufgaben wir wie erfüllen. Und da müssen alle mitmachen. Das ist die Herausforderung. Die sehen nur, ja, die streicht die Stellen, die will uns das Personal nicht geben. Aber ich kann es auch nicht, weil wo will ich sparen, wenn nicht an den großen Positionen? Die anderen Aufgaben, die sind vorprogrammiert, die muss ich umsetzen, da muss ich das Geld ausgeben. Ja, ich kann im sozialen Bereich eben nicht die Leistung kürzen, das funktioniert nicht. Und ich möchte eben auch nicht die Oberbürgermeisterin sein, die jetzt sagt, wir müssen Schwimmbäder schließen oder wir müssen ein Museum platt machen oder Jugendclubs vielleicht auch reduzieren, was ich auch nicht kann, weil es gibt einen Beschluss, Jugendhilfeplanung, wie viel wir haben müssten. Oder eben aber auch bei den Kitaschließungen zurückhaltender zu sein. Lieber dafür zu sorgen, dass es eben dort Personal gibt im Überhang, was zwischenfinanziert werden muss, aber eben auf lange Sicht gefahren, wir das junge Personal nicht verlieren. Ja.
Ja.
Und das wäre eben der Appell auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bitte guckt doch selber auch, wo man Arbeit anders gestalten könnte, damit wir in der Lage sind, unsere Aufgaben mit dem dann noch vorhandenen Personal zu erfüllen. Das wäre wirklich wichtig. Also nicht nur zu sagen, ja, die kürzt das Personal, sondern auch zu verstehen, warum ist das so? Weil wir müssen 11 Millionen in diesem Jahr sparen und perspektivisch weitersparen im konsumtiven Haushalt. Man muss ja mal sehen, Investitionen ist das eine. Aber das Laufende, wie ich sag mal, wie zu Hause, ja? Du musst deine Kredite bedienen, du musst deinen Strom bezahlen, Betriebskosten und so weiter, deine Hausrate. Und dann kannst du dir erst was leisten. Das muss erstmal kommen.
Aber der Unterschied ist ja, dass ich selber im Privaten entscheiden kann, okay, ich nehme jetzt einen Kredit auf oder nicht. Ich möchte die Aufgabe erledigen, ich möchte in Urlaub fahren. Das ist ja bei uns in der Kommune nicht so. Sie kriegen ja von oben Aufgaben vom Bund, vom Land und müssen denn dafür sorgen, dass die Finanzierung dafür steht.
Und ist das nicht irgendwann auch unfair und fühlt man sich nicht auch ohnmächtig in so einer Situation, dass, ich sage jetzt mal in Berlin, Entscheidungen getroffen werden, wo man auch aus der historischen Situation oder aus der Vergangenheit weiß, man kriegt gar nicht das richtige Geld dafür, um diese Aufgabe zu machen und hat überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Ich meine, als Oberbürgermeisterin dürfen Sie gewisse Entscheidungen treffen, aber das sind ja wirklich Sachen, Sie sind Sie Beifahrer. Und das muss doch auch irgendwie dann, wie geht man damit um, schon eigentlich zu wissen, da kommt die nächste Welle auf die Landeshauptstadt Magdeburg zu, in der Situation, wo unser Haushalt und die finanzielle Lage so schlecht ist?
Das macht einen teilweise schon ohnmächtig, weil wir haben ja mehrere Briefe, nicht nur diesen jetzt an die Bundesregierung geschrieben, sondern wir haben auch an den Ministerpräsidenten, das war noch Haseloff gewesen, 11 Seiten geschrieben und gesagt, das sind die Themen, die uns bewegen, wo auch Entbürokratisierung durch Landesgesetzgebung machbar wäre oder Bundesgesetzgebung, Beteiligung an den Kosten der Unterkunft zum Beispiel für die Bürgergeldempfänger, solche Sachen oder gerade im Bereich der behinderten Kinder, die ihre Leistung ja schnellstmöglich brauchen. Das ist total einsehbar, aber wir brauchen 10 Monate, ehe eine Sache dort bearbeitet wird im Sozial- und Wohnungsamt. Das hängt mit den umfänglichen Unterlagen zusammen, die da erstellt werden müssen, dass die Eltern eben zu drei verschiedenen Stellen müssen, um das Kind begutachten lassen zu müssen. Das alle 2 Jahre, obwohl in manchen Fällen vollkommen klar ist, da wird sich der Zustand nicht gravierend ändern. Die werden die Hilfe nach wie vor brauchen. Das sind so Sachen, wo ich mir wünschen würde, da kann man nicht nur sagen, ja, es gibt das SGB 9 oder es ist hier in den Paragraphen so geregelt, ihr müsst das so machen, sondern dass das Land auch mal mit uns gemeinsam guckt, was könnte man verändern, damit wir in der Lage sind, die Leistung umzusetzen. Und was ich auch ganz besonders wichtig finde, Vertrauen in die Menschen, dass nicht jeder per se eine Leistung erschleichen will, sondern dass sie ihre Angaben ordnungsgemäß und auch richtig machen. Und da macht man Stichproben. Warum muss ich jeden Fall bis ins kleinste Detail prüfen? Wenn man uns das ermöglichen würde als Verwaltung, dann wäre schon die halbe Miete eingefahren. Dann könnten wir auch mit dem bestehenden Personal die Leistung super erbringen.
Ist ja ähnlich, wenn man sich mal Versicherungen anschaut, die mittlerweile auch nicht mehr jede Schadensmeldung direkt von den Menschen anschauen lassen, sondern dass da doch viele Maschinen hinterstecken, die Entscheidungen treffen. Und na klar, werden auch Fehler gemacht, aber am Ende geht es da darum, dass die Versicherung auch noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr existiert. Eine Stadt kann man ja an sich nicht abschaffen. Ne? Also klar, die kann in eine Zwangsverwaltung gehen, aber auflösen, insolvent gehen, ist natürlich nicht möglich.
Das ist nicht möglich, das stimmt. Aber wir haben ja eine ganze Reihe von, wird immer gesagt, freiwillige Leistungen. Aber das sind die Leistungen, die eine Stadt erbringt, die eben auch für die Menschen wichtig sind. Ja, also öffentlicher Personennahverkehr, zum Beispiel also MVB-Leistungen oder eben, was ich vorhin schon gesagt habe, Schwimmbäder, Jugend-, Freizeiteinrichtungen, in Bildung und so weiter investieren. Also das sind die Leistungen, die eine Stadt lebenswert und liebenswert machen, Kultur, Sport. Und Magdeburg ist nun mal auch wenn wir kulturell sehr gut unterwegs sind, eine Sportstadt. Das kann man nicht verkennen, das ist so. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir die Olympiaschwimmhalle kriegen, also den Bundesolympiastützpunkt. Also ist es schwierig.
Wenn wir jetzt mal so zu uns gehen im familiären Umfeld, da ist es ja so, da hat man auch ein gewisses Budget. Und wir sind ja in einer Situation, wo Preise für Sprit, Inflation steigt. Es ist eigentlich nichts mehr günstig. Und dann setzt man sich wahrscheinlich zusammen und entscheidet, wo geht's hin in den Urlaub? Kann ich mir Urlaub leisten? Muss ich vielleicht diesmal ein bisschen weniger ausgeben? Macht das eine Stadt auch? Machen Sie das als Oberbürgermeisterin mit den Kollegen? Und funktioniert das Ihrer Meinung nach gut? Also
wir machen das auch, müssen wir ja. Weil wir haben die Auflage vom Land ja zu sparen. Wo ich mich natürlich auch frage, wo sparen die? Schaffen eine neue Sozialbehörde? Und ich frage mich, was das besser macht. Also die Dezernate, jetzt kommen wir nochmal auf die Beigeordneten zurück, die Beigeordneten kriegen eine Auflage, sie müssen in ihrem Bereich so und so viel sparen, anhand ihres Gesamtbudgets. Das heißt, sie müssen auch gucken, kaufen sie schon wieder neue Möbel, brauchen sie die PC-Technik jetzt tatsächlich nach 5 Jahren schon wieder neu oder reicht es noch ein Jahr länger? Oder müssen alle Dienstreisen sein oder Veranstaltungen umgesetzt werden? Und dann gucken wir natürlich auch, welche Gebühren müssen eventuell angepasst werden, weil wenn die Gehälter steigen, zwangsläufig wird die Bearbeitung ja auch teurer. Also muss man auch da tatsächlich Gebühren erhöhen. Kann man nicht ohne den Stadtrat. Und der Stadtrat ist in der Regel nicht bereit, zu Lasten der Menschen in der Stadt das zu tun. Wir kommen aber nicht drum rum. Ja, also wenn wir über Kita-Gebühren diskutieren wollen, ich weiß, dass es zwei Fraktionen mindestens gibt oder dass alle anderen auch sagen werden, Kita-Gebühren werden nicht erhöht. In Halle hat man sie erhöht und wir sind immer noch bei den niedrigsten Kita-Gebühren ever. Und müssen natürlich, wenn die Gehälter der Erzieherin steigen, auch um die zu sichern, müssen wir die Kita-Gebühren erhöhen. Wir müssen also auch von den Eltern erwarten können, die sich ein Stück weit mitbeteiligen, damit wir im Gegenzug die Qualität erhöhen können. Weil dann bin ich in der Lage, vielleicht auch mehr Personal zu halten und eben in die Qualität zu investieren.
Aber es ist jetzt nicht Ihr Ziel eigentlich, Ihr persönliches Ziel zu sagen, wir machen die Kita-Gebühren hoch. Ich denke, das sagen Sie auch, möchten Sie eigentlich nicht.
Nein,
aber ich eigentlich nicht. Das ist dann wahrscheinlich der Blick, den man als Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin hat, zu sagen, klar, es ist eben dieses Abwägen zwischen dem den Bürger belasten und auf der anderen Seite aber auch dafür Sorge tragen, dass eine Stadt handlungsfähig wird. Ganz wichtig ist ja, wenn so ein Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann es passieren, dass man sozusagen unter die Zwangshaftung oder den Zwangsverwaltung des Landesverwaltungsamts kommt. Ich meine, wir sehen das aktuell in Halle, die deutlich höheren Betrag haben, Minusbetrag im Haushalt, dreistelligen Millionenbetrag. Da ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass dann eben gar keiner mehr aus der Verwaltung entscheidet, sondern viele Entscheidungen eben über das Landesverwaltungsamt mit getroffen werden müssen.
Also eine richtige Zwangsverwaltung ist es ja noch nicht, sondern die werden erstmal aufgefordert, so wie wir auch, zu sparen und ein Programm vorzulegen, wo gespart wird. Und das muss man erstmal umsetzen. Das ist nicht einfach. Also 11 Millionen ist im Verhältnis zum Gesamthaushalt von 1 Milliarde nicht viel, aber es ist eben an Stellen zu sparen, wo es wirklich wehtut. Und dann kommt man an Gebührenerhöhungen leider nicht vorbei. Ich weiß auch, also Tarifsteigerung ist ja zum einen gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch diese 1.000 Euro, die da im Raum stehen, die wir aber gar nicht zahlen könnten, weil wir das Geld nicht haben. Aber die treffen am Ende nachher die Personen, die von Tarifsteigerungen nicht profitieren können, wie die Rentner, wo ja doch einige auch eben mit wenig Geld im Portemonnaie durch den Tag gehen müssen. Das ist eine Spirale. Die Preise werden teurer, die Gehälter werden höher, aber im Endeffekt bestimmte Personengruppen können sich das nicht leisten. Und da ist der Frust natürlich groß.
Mhm. Sie haben erzählt, wie schwierig es manchmal ist, Oberbürgermeisterin zu sein. Wie motivieren Sie sich denn jeden Tag dazu?
Vielleicht auch nochmal in Anbetracht der Situation, Sie sind jetzt 4 Jahre etwa Oberbürgermeisterin.
Fast, ja.
In dieser Zeit sind natürlich auch Sachen passiert, die weniger schön sind. Wir hatten leider einen Anschlag in der Stadt, der eigentlich die Gesellschaft komplett aus der Bahn geworfen hat. Wir hatten die Hoffnung, dass Intel kommt, was es nicht kommt, weil einfach auch die weltwirtschaftliche Lage, auf die man ja keinen Einfluss hat und auch die Firmenentscheidungen eine Rolle spielen, worauf man keinen Einfluss hat. Also schon viele Sachen, die eigentlich eher negativ sind. Und dann zu sagen, wie motiviert man sich, Frau Oberbürgermeister? Wie macht man das?
Gute Frage. Ja, die Themen waren schon schwierig. Aber wenn man ein Umfeld hat, was einen unterstützt, und das muss ich nochmal betonen, also ich habe viele, viele gute Kollegen an meiner Seite, die eben auch immer wieder, wenn es einmal nicht so gut gegangen ist, motiviert haben und unterstützt haben. Und das macht was mit einem. Also ich will ja auch das Beste für die Stadt erreichen. Und ich glaube, so schlecht habe ich das auch nicht gemacht. Nee.
Aber also, braucht das da? Also man ist als Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin nicht Superman, ja? Also man braucht auch schon diese Impulse, diese Gespräche, um zu sagen, mach weiter. Ich meine, ist ja auch relativ einfach zu sagen, ist vorbei. Das könnten Sie ja machen, aber ich glaube, das ist nicht der Ansatz, den Sie wählen.
Auf keinen Fall. Also nochmal, wir hatten ja vorhin über Bürger gesprochen, die auf einen zugehen. Und das waren, also ich habe auch nach dem Attentat, wo er das persönliche Schicksal noch dazugeschlagen hatte, so viel Post bekommen und so viel positiven Zuspruch. Und das macht einen auch, es macht einen auch stolz. Und das motiviert eben auch zu sagen, also wenn so viele Menschen da draußen sagen, komm, du machst einen guten Job und die kommen einfach auf einen zu und sagen, ich wollte ihnen mal sagen, gut, machen Sie weiter so, ja. Dann kann man gar nicht anders, oder? Und außerdem bin ich von Natur aus ein positiv eingestellter Mensch. Werd dann auch ab und zu mal von Bekannten gefragt, ey, wie machst du das, dass du jeden Tag gut drauf bist, ja?
Ist man jeden Tag gut drauf?
Fast jeden Tag. Also es gab, glaube ich, in den letzten 4-5 Monaten mal einen Tag, wo ich wirklich richtig stinkig war. Kommt selten vor.
Muss aber sein.
Muss auch mal sein. Also man muss auch mal irgendwann platzen können. Hm. Das kann ich auch.
Aber dann wahrscheinlich im Büro, wenn die Türen zu sind. Oder im Auto, wenn die Musik laut ist.
Oder beim Fußball alles rauslassen.
Das sowieso. Also gestern habe ich mir die Haare gerauft. Wirklich. Ich war fix fertig. Aber hat es am Ende ja noch geklappt und wir bleiben in der Liga. Ich habe es von Anfang an
gesagt. Noch
wissen
wir das nicht.
Ach, wir bleiben in der Liga.
Wir sind noch nicht in der Situation. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht hundertprozentig sicher. Wir drücken die Daumen, dass der Fußballclub drinne bleibt. Und wir drücken wahrscheinlich auch die Daumen, dass die Handballer... die Meisterschaft ist ja relativ sicher, aber vielleicht auch noch die Champions League.
Ich habe das Hotel schon reserviert, also das muss.
Da kann ja nichts mehr schief gehen, würde ich sagen.
Ich habe noch eine Anekdote. Ich weiß, dass es mal eine junge Dame gab, die zu Fasching- oder Karnevalszeiten als Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt gegangen ist. Sind das so motivierende Situationen, wenn ein junger Mensch sagt, ich gehe als Oberbürgermeisterin, das ist vielleicht auch mein Vorbild und das wäre ja spektakulär, wenn diese junge Dame später dann nachher mal die Landeshauptstadt Magdeburg führen würde.
Die Kleine, die saß auf meinem Stuhl sogar, die hat mich im Büro besucht. Also es war so faszinierend mit dem Jackett und die Haare und die Brille hatte sie auf. Sie sah wirklich aus wie ich und hatte dann eine Aktentasche dabei und hat ihren Laptop rausgeholt. Und wie eine Olle saß sie da. Da habe ich auch gesagt, Mensch, vielleicht bist du ja mal später die Oberbürgermeisterin. Aber er musste erstmal noch 10 Jahre warten, weil ich will nochmal antreten. Und dann nochmal 7 Jahre dranhängen. Vielleicht gibt es dann mal schönere Themen.
Ja, ich meine, muss ja irgendwann noch kommen. Ne? Ja. Also
wir haben hier die Brücken ganz gut hingekriegt, genau. Muss ich mal sagen. Ne? Also Verwaltung bitte auch mal loben. In der Geschwindigkeit, wie wir die Ersatzbrücken da drauf gekriegt haben, die letzte kommt am 8. Mai, an meinem Wahltag. Mhm. Das muss ja klappen. Das ist wirklich spektakulär gewesen. Aber das muss man auch mal anerkennen. Und das machen auch einige draußen, die sagen wirklich, also das habt ihr toll gemacht.
Weil manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, dass die Leute mittlerweile eher negativ eingestellt sind, ja. Die sagen, warum funktioniert das nicht? Warum dauert das so lange? Und
warum
kriegen
ist
wir überhaupt
so
noch
dreckig?
Hin? Ja, also ich meine, wir reden jetzt über
Verkehr.
Ja, also genau. Also das ist ja natürlich oftmals subjektiv eine gefühlte Situation. Aber finden Sie das schon, dass wir langsam sind? Oder ist das einfach geschuldet den Rahmenbedingungen, wenig Geld? Dementsprechend können wir nicht alles umsetzen. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, wir machen schon eine ganze Menge und machen auch vieles gut. Und wenn man auch im Vergleich zu anderen Städten mal schaut, wir sind zum Beispiel unheimlich grün. Und wenn man sich mal auf den Johanneskirchturm begibt und mal von oben guckt, Magdeburg ist einfach wunderschön, hat sich super entwickelt. Und gerade Menschen von außerhalb, die hier mal zu Besuch kommen und der Tourismus boomt ja. Also wir sind in die Tourismuszahlen nach oben gegangen, während andere ja drastisch runtergehen. Also die Menschen entdecken Magdeburg für sich, weil es wirklich eine tolle Stadt ist. Und viele, die mal am Anfang der 90er hier gewesen sind, jetzt kommen, sagen, ey, boah, was ist aus dieser Stadt geworden, ja? Wir haben das schönste 100-Wasserhaus, was es überhaupt nur gibt. Ich habe mal gesagt, Wien kann man vergessen, das ist überhaupt nicht schön. Und wie gesagt, so grüne Flächen und einfach, ich sag das jetzt einfach mal, geil.
Sie haben ja auch schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt und zwar mit der Strategie 2040. Ergibt es denn Sinn, eine Strategie bis 2040 festzulegen, auch wenn Sie nur bis 2029 gewählt sind?
Auf jeden Fall. Das ist ja genau der Ansatz gewesen, dass es eine Langfriststrategie sein soll, die sich nicht von Wahlperioden leiten lässt. Weder von Landtags- noch von Kommunalwahlen, die im 29er Jahr dann auch wieder stattfinden, also Kommunalwahl. Sondern es ging wirklich darum, dass man langen Atem braucht, dass man eine Orientierung vorlegt. Und eigentlich war es eine Diskussionsgrundlage, mit dem Stadtrat ins Gespräch zu kommen, ob die sich genau diese Ziele auch vorstellen könnten. Manche sind ja auch schon vorgegeben, dass wir Sportstadt sind, möchte ich nochmal erwähnen, das ist so. Dass wir Kulturhauptstadt werden wollten und eine Kulturstrategie haben, das ist auch so. Und die muss ja immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Also um auch zu schauen, ob diese langfristigen Ziele bis 2040 umgesetzt werden können. Im Stadtrat ist gesagt worden, ja, nicht mutig genug und nicht visionär genug. Auf der anderen Seite, wenn man die Vision hat, zum Beispiel eine Eugetik-Arena haben zu wollen, dann wird man als blauäugig hingestellt und braucht man nicht. Also es ist schwierig, auch bei dem Stadtrat, der ja aus so vielen Fraktionen besteht, die alle unterschiedliche Interessenlagen haben und da eben auch auf Konfrontation ausgeben, einen Kompromiss hinzubekommen. Ja, wie soll die Stadt tatsächlich 2040 aussehen? Wie können wir uns gemeinsam auf den Weg begeben? Gerade weil wir so wenig Geld haben und das finanzielle Risiko ja auch da ist, muss man sich fokussieren, muss man Prioritäten festlegen, an denen man dann auch arbeitet. Und nicht immer wieder eine neue Idee aus der Tasche ziehen und sagen, jetzt können wir uns mal das vorstellen, weil vielleicht auch gerade Wahlkampf ist und man irgendein Thema hochziehen will, sondern wirklich gezielt an bestimmten Themen zu arbeiten. Wir brauchen eine wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Magdeburg. Auch wenn Intel nicht kommt, die Fläche ist da, die wird irgendwo auch weiterentwickelt werden. Auch dazu braucht es eine Strategie. Die Strategie hieß ursprünglich mal, es soll ein großer Anbieter draufkommen. Hält man an der Strategie fest, vereinbart man sich da auch mit dem Land, falls die das Stück dann doch kaufen sollten, wovon ich ausgehe. Wie kann man da zu einer gemeinsamen Einigkeit kommen? Und es ist eine dynamische Strategie, also die muss weiterentwickelt werden. Man muss im Gespräch bleiben. Und wie gesagt, nochmal, es ist eine Diskussionsgrundlage gewesen. Schade, dass man nicht mit uns diskutiert hat im Stadtrat. Ich hätte gerne eine Klausurtagung gemacht, wo man wirklich mal sich die Zeit nimmt, über solche Entwicklungen zu reden. Ja.
Also zusammen mit dem Stadtrat wollten Sie gerne?
Wollte ich gerne.
Okay.
Hat nicht geklappt.
Mich würde wahnsinnig interessieren, wenn Sie ein Projekt aus dieser Strategie auch wirklich umsetzen, sodass der Bürger auch weiß, oh, das ist jetzt aus der Strategie. Welches wäre das?
Ist jetzt, ich weiß, dass ich wieder Ärger kriegen werde, aber für mich wäre das, die Sportstadt noch weiterzuentwickeln, weil wir haben das große Gebiet dort draußen, was natürlich verkehrlich immer etwas problematisch für die Ostelbia ist. Also da bräuchte es auch verkehrliche Lösungen. Das wäre für mich so das Projekt, dass man diesen Sportcampus dort so entwickelt, dass Magdeburg als Sportstadt noch weit. Wir werden ja wahrgenommen als Sportstadt außerhalb von Magdeburg. Ja, also insofern wäre das für mich ein Herzensprojekt, das weiter zu verfolgen.
Dass da auch schon Früchte daraus entstehen, zeigt ja, dass zum Beispiel die U17 jetzt vor kurzem ins Halbfinale eingezogen ist vom Pokal, war es glaube ich, ne, gegen große Mannschaften, die eigentlich viel länger gewachsen sind, aber das ist ja das eine, wir haben die großen Vereine, wir haben den SCM, der sensationell eigentlich die Institution im Handball ist. Wir haben die Fußballer, die in der zweiten Liga.
Basketball.
Findet
in Magdeburg statt, auch wenn es nicht Magdeburg ist.
Genau, muss man differenzieren, aber wir haben die Schwimmer und das zeigt ja auch, es sind ja nicht nur die bekannten Namen, die bei den Schwimmern, sondern es sind die Leute, die auch nachkommen. Also Magdeburg ist scheinbar auch ein Zentrum, dass Schwimmer oder Sportler hierher kommen. Ich habe zwei Fragen dazu. Die eine ist, wie wichtig ist der Breitensport und wie sehr könnte man sich das wirklich vorstellen, wenn eine olympische Bewerbung in Deutschland kommt, dass Magdeburg eventuell ein Stück davon abbekommt? Also stell mir einfach vor, irgendwo im Elbauenpark 3x3 Basketball oder die Schwimmer. Ich glaube, die Magdeburger würden das zu einem Stimmungshoch machen.
Auf jeden Fall. Wir haben ja unser Bekenntnis schon abgegeben, dass wir uns beteiligen wollen würden, wenn es dazu kommt.
Bei Berlin oder?
Berlin und Hamburg. Mhm. Okay. Also wir haben aber auch Berlin mitgeteilt. Wir haben uns bei Hamburg schon motivieren lassen, weil die waren zuerst. Und das wäre absolut ein Highlight. Wir haben ja auch nächstes Jahr die Handball-WM der Männer in Magdeburg. Wir haben den Deutschen Städtetag in Magdeburg nächstes Jahr. Wir haben das Festival der Moderne von April bis Oktober. Und wenn die Stadthalle fertig ist im nächsten Jahr, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Highlights und Sport spielt eine wesentliche Rolle, Breitensport insbesondere auch, weil da findet ja schon frühzeitig eben auch eine Orientierung auf, vielleicht mal etwas Größeres zu werden statt. Also die Auswahl, wir hatten ja auch gerade ja die Landes-, also die Tage, wo die Talente ausgesucht worden sind, wo man die Tests machen konnte. Also es, darf ich das sagen, zu DDR-Zeiten war das ja Usus, dass genau, man in den Schulen geguckt hat und Kinder und Jugendliche motiviert hat, Sport zu machen. Und Sport ist, denke ich mal, für Disziplin und für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein ganz wesentlicher Aspekt. Gerade eben auch Breitensport, Mannschaftssport, weil man da lernt, Kompromisse auszutragen, weil man mit Konflikten umgehen lernt und eben auch Leistungswillen trainiert bekommt, ja. Mhm. Weil den Ehrgeiz, den man vielleicht im Sport entwickelt, trägt man ja auch ins Berufsleben. Ich werde mich auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch von Natur aus ehrgeizig und In der Familie ist das ähnlich. Zumindest bei der Tochter, beim Sohn nicht ganz so. Doch, wenn er es jetzt hören würde. Aber der hört das nicht an. Wollen wir keine Sorgen machen. Also frühzeitig eben auch schon ja, kämpferisch zu sein und zu lernen, sich durchzusetzen.
Ist dann so eine Geschichte, dass man in Magdeburg einen Olympiasieger im Schwimmen hat, der einfach auch hier verwurzelt hat? Ist das ein Fund, mit dem man als Oberbürgermeisterin, als Stadt auch rumgehen kann?
Auf jeden Fall. Also der Lukas ist erstmal ein bodenständiger Typ und absolut sympathisch. Wir haben uns auch schon mal zum Kaffee getroffen und mal ein bisschen erzählt so. Und er ist ja auch Ehrenbotschafter der Stadt geworden, genau weil er eben auch diesen tollen Satz geprägt hat, Magdeburg ist die schönste Stadt der Welt. Das muss man einfach auch nutzen als Oberbürgermeisterin. Kann man stolz drauf sein, dass es ein Eigengewächs geworden ist, Olympiasieger? Das ist ja,
das
macht die Stadt ja noch bekannter.
Also in gewisser Weise ist der Sport schon ein perfektes Marketinginstrument für die Stadt, auch für Sie als Oberbürgermeisterin, das sozusagen nach außen zu tragen. Aber in der Strategie gibt es ja nicht nur diese Punkte, sondern wir müssen ja auch über Resilienz reden. Also wir haben Situationen, wo ich sag jetzt mal, manchmal nicht, vielleicht man nicht weiß, ob man in einem halben Jahr noch genügend Sprit hat. Ja, ob wir Stromausfälle haben, Blackouts, Cyberangriffe. Wie ist das? Kann man das als Oberbürgermeisterin steuern? Haben Sie da was im Kopf und wie gehen Sie damit um? Weil es ist ja ein Bereich Ihrer Strategie.
Das betrifft ja hauptsächlich den Katastrophen- und Zivilschutz. Ist grundsätzlich nicht städtische Aufgabe, aber gleichwohl möchte man ja für die Menschen der Stadt sorgen, wenn es zum Ernstfall kommt. Das heißt, wir bereiten uns auch darauf vor, dass wir zum Beispiel Anlaufstellen generieren. Als die Stromknappheit und Gasknappheit gewesen ist, da haben wir ja auch Konzepte entwickelt, was passiert im Fall von Stromausfall. Wir machen auch Katastrophenschutzübungen selber, um eben im Ernstfall, den wir ja leider auch 24 hatten, wenn auch in anderer Form, im Ernstfall vorbereitet zu sein und die Menschen zu sensibilisieren, dass sie selber auch Vorsorge treffen, weil man drückt das weg. Das ist wie wenn im Umfeld jemand Krebs hatte, der stirbt und denkt man, oh, jetzt musste Vorsorgeuntersuchung und so besuchen, ja. Das flacht dann wieder ab und deswegen müssen wir immer wieder den Menschen sagen, kümmert euch, dass ihr im Falle von Stromausfall das und das zu Hause habt. Oder eben Möglichkeiten schaffen. Bei den Feuerwehren zum Beispiel war eine Idee, dass man dort Leuchttürme schafft, im Falle, dass etwas an Katastrophen passiert, dort hingehen kann und da zum Beispiel eben auch ja Funktelefone hat, die eben anders funktionieren oder Satellitentelefone. Also das ist schon eine Aufgabe, der man sich nicht versperren darf. Und gerade in solchen unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt haben, muss man da dranbleiben.
Und diese Entscheidungen oder diese Ansätze, die gehen dann auch schon über Ihren Tisch, ja? Also das ist dann schon so, dass Sie darüber informiert werden, dass die Leute mit Ihnen sprechen, beziehungsweise die Verwaltungsmitarbeiter, die Beigeordneten, die Amtsleiter und sagen, liebe Frau Oberbürgermeisterin, wir haben das Thema Resilienz, wir müssen uns da und da so aufstellen. Wie sehen Sie das?
Ja, die Konzepte, die zu erstellen, ja, also da eben dran zu bleiben. Wir kriegen ja auch, Handlungsanleitungen oder Empfehlungen oder eben auch Unterweisung vom Land, weil eigentlich gehört ja die Aufgabe Zivilschutz, Katastrophenschutz auf Land- und Bundesebene. Also da gibt es dann schon Veranstaltungen, wo uns auch gesagt wird, wofür wir sorgen sollten, was wir machen sollten. Und dann wird in den Dezernaten werden dann Entscheidungsvorlagen erarbeitet. Also was jetzt auch diese Stromgeschichte betraf oder Gasgeschichte, da gab es ein klares Konzept, was dann eben auch dem Stadtrat vorgestellt wird.
Wir haben ja den schönen Stadtrats-TV über YouTube oder auch über magdeburg.de kann man das so schön sehen. Und da sieht man Sie und auch den Stadtrat live und den Farbe. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und was entscheiden Sie denn eigentlich da?
Im Stadtrat habe ich eine Stimme. Ich hatte ja eingangs auch schon mal darauf hingewiesen, nach der Kommunalverfassung hat man zwar alle Entscheidungskompetenz, aber die wird dann eingeschränkt durch den Stadtrat, also weil der die Kompetenzen für wichtige Grundstücksangelegenheiten, für Bausachen, für die Finanzen, also für den Haushaltsplan, für den Stellenplan, nicht für jede einzelne Stelle, das verwechseln die manchmal, die denken, können mir vorschreiben, welche Stellen ich einzurichten habe, das können sie nicht, aber sie können den Stellenplan, müssen sie beschließen, der ist Bestandteil des Haushaltsplans, also die sagen dann, so und so viele Stellen in der Kategorie darfst du als Stadt umsetzen und dafür das Geld ausgeben. Wie ist die Zusammenarbeit? Ich habe jetzt angefangen, mit den Stadtratsfraktionsvorsitzenden einzelne Runden zu drehen, um eben auch mal deren spezifische Themen aus den Parteien abzuholen. Die haben ja alle Wahlprogramme, wo ihre Intentionen verankert sind. Es ist nicht immer leicht mit dem Stadtrat, weil die Vertrauensfrage oft gestellt wird. Der Verwaltung wird eben nicht vertraut oder man unterstellt uns, dass wir Dinge böswillig machen. Also die Frage von Fehlerkultur, was darf Verwaltung an Fehlern machen, ohne dass jedes Mal draufgeschlagen wird, das ist etwas, was im momentan nicht so glücklich ist, finde ich. Also wenn man Stadtrat-TV mal guckt, wie oft wir als Verwaltung, wir werden auch manchmal gelobt, ja, das passiert auch. Aber es wird eben oftmals auch teilweise persönlich, mit persönlichen Angriffen die Verwaltungsarbeit schlecht gemacht. Und dann sage ich immer, wir sind nicht so schlecht, wie wir ja geredet werden, ja. Also das sind ja, es werden immer komplexere Problemlagen, die Verwaltung eben auch rüberbringen muss und Entscheidungen vom Stadtrat abfordert. Das ist nicht einfach. Weil eben auch noch in Wahlkampfzeiten, ja, wir haben die Landtagswahl vor der Brust, haben die natürlich auch alle bestimmte Sorgen und Ängste oder eben auch Vorstellungen, wie das laufen soll in der Stadt. Und sie machen keine Gesetze, das muss man auch sagen, ja. Ihre Entscheidungskompetenz im Stadtrat, das sind ehrenamtliche Menschen, die sich in die Materie der Verwaltung reindenken müssen und die diese Vorlagen verstehen müssen und dann eben auch eine Entscheidung treffen. Und die passt nicht immer. Also die passt auch nicht immer mit der Lebensrealität zusammen, finde ich.
Gut, ich meine, das kann man jetzt, glaube ich, auch von einem ehrenamtlichen Stadtrat nicht verlangen, dass der sich wirklich in jedes Thema reindenken kann. Und vielleicht muss man, ich glaube, die sind auch teilweise spezialisiert, die Stadträte, also die teilen sich diese Arbeit sehr wohl auf. Nichtsdestotrotz ist es ja auch falsch zu denken, zu sagen, wir machen mal Schnips und wie beim Fußball tauschen wir die Mannschaft aus und dann haben wir eine bessere Verwaltung. Also ich glaube, was man der Verwaltung auf keinen Fall absprechen sollte, ist, dass sie hier schon für diese Stadt arbeitet. Ja, aber nicht jedes Problem ist zu 100% optimal zu lösen, sondern manchmal muss man auch mit einer Second-Best-Lösung, also mit einer, ja, vielleicht was machbar ist unter den Nebenbedingungen, ja, also, aber insgesamt finde ich schon, dass der Ton rauer geworden ist, also ist das, beobachten Sie das auch und ist das dann schwer, ich meine, Sie sind diejenige, die Hauptverwaltungsbeamte, die als erstes im Sturm steht.
Die dann angezielt wird, weil ich die Hauptverantwortung oder die Gesamtverantwortung trage für die Verwaltung, ich bin ja die Verwaltungschefin. Ja, der Ton ist, aber es sind, denke ich mal, auch nicht alle Stadträtinnen und Stadträte. Es gibt auch ganz viele Vernünftige, die auch vernünftigen Umgang pflegen mit Verwaltung. Auch untereinander ist der Ton ja bei denen rauer geworden. Das darf man ja nicht verkennen. Ich sag ja Landtagswahl und da gibt es bestimmte Ängste und Befürchtungen und die Interessenlagen sind natürlich auch sehr verschieden in den einzelnen Fraktionen. Was mich ein bisschen stört, ist falsch gesagt. Ich habe jetzt mehrfach schon im Stadtrat angesprochen, sie mögen doch, um die Verwaltung nicht so extrem zu belasten, bei den Anfragen schauen, dass sie eben nicht zu viele Anfragen stellen, die nicht notwendig sind, ja, sondern sich auf das beschränken, was wirklich eben auch erklärt werden sollte von der Verwaltung und nicht eine Anfrage mit 22 Unterfragen, weil das müssen wir alles bearbeiten, dafür haben wir 4 Wochen Zeit, darauf drängen die ja auch, dass die Hauptsatzung sagt, 4 Wochen und dann habt ihr abzuliefern. Und das macht so viel Arbeit für die Mitarbeiter, die im Grunde ja ihre hauptsächliche Arbeit umsetzen müssen, nämlich nach Recht und Gesetz, und das tun sie auch in aller Regel, die Sachen zu bearbeiten und für den Bürger als Dienstleister da zu sein.
Der Bürger muss jetzt aber nicht denken, dass sie der Mediator oder, im Stadtrat sind und irgendwie vermitteln müssen. Das ist nicht ihre Aufgabe.
Na, versuchen kann man das schon bei manchen Themen, eben auch zu erklären, warum bestimmte Entscheidungsvorschläge kommen. Das kann man schon versuchen, aber ansonsten muss ich das verteidigen, was Verwaltung einbringt und dafür sorgen, dass das, was ich für sachgerecht halte mit meiner Verwaltung, dann eben auch in die Umsetzung geht. Die Stadträte haben ja die Möglichkeit, Anträge zu stellen, was Verwaltung machen soll. Und wenn die Anträge beschlossen werden im Stadtrat, wir haben ja gerade die Diskussion über die Protected Bike Lane oder um diese Diesdorfer Straße gehabt, ja, da sieht man auch mal, dass manche Anträge von der Bevölkerung oder eben auch von anderen Stadträten gar nicht so als glücklich angesehen werden. Mhm. Also wenn die Anträge beschlossen werden, dann müssen wir als Verwaltung gucken, wie wir das umsetzen. Manchmal werden rechtswidrige Sachen beschlossen. Dann bin ich gezwungen, in den Widerspruch zu gehen. Das ist nicht schön, weil das ist das letzte scharfe Schwert, was ich als Oberbürgermeisterin habe, wenn ich meine, dass die Entscheidung des Stadtrats falsch war. Haben wir in der Vergangenheit jetzt, glaube ich, 2-mal gehabt und wird es in der Zukunft auch geben müssen. Weil nicht alles, was Stadtrat entscheidet, kann man auch umsetzen.
Okay. Wir würden zum Schluss gerne noch auf den Fun-Fact aus Ihrem Amt kommen.
Aus Ihrem
Oberbürgermeisterin-Bereich. Fun-Fact. Genau.
Und oder zwar, aus Ihrer ganzen 36-jährigen Karriere.
Oder auch das, genau. Gibt es eine lustige Geschichte aus Ihrer Arbeit, die Sie vielleicht uns mal berichten könnten?
Haben wir schon lustige Geschichten gehabt, ja.
Wir hatten schon.
Es ging jetzt nur um die Oberbürgermeisterin, ja.
Nicht um den Rest. Auch den Rest. Also genau. Auch, vielleicht war es auch etwas, was sie auf ihrem Tour, wenn sie unterwegs sind.
Ach Mensch, so spontan. Also das mit der kleinen Elsa hieß sie, glaube ich, das war schon ganz niedlich. Und dann gab es eine Kindergartengruppe, die haben entschieden, dass ihre Erzieherin als Frau Boris gehen muss.
Okay.
Zum Fasching.
Gab es Abstimmung?
Da habe ich sogar ein Foto von. Gab es die Abstimmung, genau. Sie sah auch mir ein bisschen ähnlich. Oder schönes Erlebnis bei den Hengstmännern im Sommertheater. Durfte ich mal eine tragende Rolle spielen.
Sie waren eingeladen?
Ich durfte ein Video aufnehmen und durfte als Sachbearbeiterin aus Halle. aus Sehr Halle cool. fungieren.
Das ist ja. Aber schon frech, ne?
Das war frech von Tobias Hengstmann, ja. Aber ich habe es gern gemacht.
Okay, aber muss man als Oberbürgermeisterin auch über sich selber lachen können an bestimmten? Also darf das nicht verloren gehen?
Das kann ich auf alle Fälle. War das Entenrennen zum Beispiel auf der Elbe, da war ich auch noch Beigeordnete, glaube ich.
Gibt's das noch? Nein, das gibt's, glaube ich, nicht mehr, oder?
Das gibt's nicht mehr, aber wir haben auf einer Gummiente gesessen und mussten rudern.
Wer ist wir?
Zu zweit.
Es saß immer nur einer auf dieser Riesenente. Okay. Wir wurden dann auch dick verpackt mit Weste, Schwimmweste und jeder hatte ein Rettungsboot neben sich. Das war auch gut
weil,
so,
wenn die
weil
Robert
Stieglitz ist die Ente abgeschmiert und der musste gerettet werden. Christian Beck war Gegner. Fischbeck von der MWG und Marc Schmidt, SCM-Geschäftsführer. Ja, und gegen die bin ich angetreten. Bin natürlich Letzte geworden, das war klar. Mein Mann hat gesagt, du musst dich nur treiben lassen. Die Elbe macht das von ganz alleine. Und er hat dahinter gesagt, kannst du einmal auf mich hören? Nee, natürlich nicht.
Das wollen Sie sagen, dass Sie gegen den Strom gefaddelt sind?
Ich glaube, Herr Fischbeck ist sogar vorher schon ins Wasser gefallen beim Aufsteigen auf die Ente. Das war sehr lustig.
Und die Bürger konnten zuschauen?
Die konnten zuschauen. Es war Mückenwart, war der Start und die konnten zuschauen, ja.
Wie weit mussten sie paddeln?
Ah, bis zur Brücke, glaube ich nur. Und dann wurden wir eingeholt und durften auf dem Boot dann mit zurückfahren. Mit wehenden Haaren, genau. Das war lustig. Ich mache auch alles mit. Fast alles. Sollte man vielleicht nicht immer machen, aber mir ist das egal. Ich mache das mit.
Wir haben auch noch eine Rubrik, die heißt Rezept der Woche. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben gar nicht mehr so viel Zeit eigentlich für Privates, sondern das muss man sich gut eintakten. Kann man als Oberbürgermeisterin noch selbst kochen? Und wenn ja, was würden Sie denn als Ihr Rezept, was Sie uns unbedingt geben, mitgeben würden oder den Zuhörern, was wäre das?
Also ich musste schon als Beigeordnete nicht mehr kochen, als Oberbürgermeister erst recht nicht mehr, weil mein Mann hat gekocht. Also und jetzt gibt es ein Airfryer.
Mhm. Was machen Sie da dann im Airfryer?
Na, Lachs zum Beispiel, Grünspargel habe ich es gerade gemacht, Süßkartoffeln mit Ziegenkäse oder so, also sowas halt. Bisschen was Gesundes.
Das heißt, das ist dann auch wichtig für eine Oberbürgermeisterin, schon das zu machen, reinzuschieben und parallel wahrscheinlich zu arbeiten. Weil das ist ja dann irgendwann fertig.
Kann man machen, ja. Man muss sich nicht kümmern, es ist total klasse. Hätte ich nicht gedacht, habe ich noch nicht so lange, aber ja, geht. Nein, kochen geht auch. Ja, geht auch.
Aktuell Spargelzeit, ist das was für Sie?
Spargelsuppe. Wird immer verlangt, dass ich die mache. Das mache ich dann noch.
Lecker. Wenn man aufs Gardelegen kommt, dann muss man dann ein bisschen wahrscheinlich auch den guten Spargel verarbeiten.
Muss man, weil Oma hatte Spargelbeete im Garten und da wurde Spargel gestochen. Wurde alles aus dem Garten geholt.
Durften Sie auch noch selber stechen?
Ja, durfte ich
mit. Das war eine harte Zeit, ne?
Ach naja, so viel hat sie nicht gehabt. Die hat sie auch eingekocht meistens.
Ja.
Schlechte Zeiten, zu der Zeiten. Keller, Kartoffeln und sowas, alles im Keller und 1000 Quadratmeter Garten. Ui. Das Haus war klein.
Ja.
War so. Kirschen pflücken und dann zum Gemüsehandel bringen, ja. Hat man mehr Geld gekriegt und hat die Empfohle billiger gekauft.
Kommt ja wieder, ist ja wieder in, ja. Selbst einzukochen, Selbstversorger zu sein.
Habe ich gemacht.
Haben Sie gemacht?
Habe ich gemacht. Ich habe Wein gemacht.
Wein?
Pfirsichwein.
Jetzt frisch.
Und Pfirsichmarmelade. Letztes Jahr. Weil die Kernobsternte war letztes Jahr so wahnsinnig. Ich habe die ganze Garage voll Pfirsich gehabt, ich habe die alle verschenkt und Wein draus gemacht. Und
hat er geschmeckt? Ist er noch nicht fertig?
Der ist fertig, der ist schon lange fertig, aber wir haben noch nicht so viel davon getrunken, weil wir eine Pause gemacht haben vom Alkohol. Deswegen wird er jetzt erst getrunken mit Freunden und ab und zu verschenke ich mal eine Flasche.
Okay. Also würde ich sagen, bekommen wir entweder das Weinrezept.
Ihr kriegt eine Flasche Wein.
Oder, na, wir wollen ja den Hörern was geben.
Das ist
oder,
so kompliziert.
Oder die Spargelsuppe. Das Rezept zur Spargelsuppe.
Ganz schnell? Mhm. Ganz schnell?
Genau.
Okay. Also Spargel schälen ist klar, ja.
Ja.
Mhm. Holzchenteile abmachen, kleinschnippeln, dann kommt Brühwasser. Also ich nehme natürlich nur Hühnerbrühe, instant. Macht man vielleicht nicht so, aber ich mache das so. Kocht man den Spargel, vielleicht noch ein bisschen Maggi macht der Ossi noch rein. Mhm. Salz, Pfeffer. Wenn der Spargel gut genug ist, dann gibt's leckeres Gehacktes. Werden Bällchen rausgemacht, schön gewürzt. Die kommen da rein und dann wird Ei mit Mehl verrührt. In der Tasse schön viel, das mochte mein Mann immer sehr gerne. Das kommt dann da rein und wenn es dann besonders lecker sein soll, noch ein bisschen frische Petersilie. Und dann kann es losgehen.
Das hört sich gut an. Ich hätte jetzt auch Lust auf Spargelsuppe.
Also, mach ich am Wochenende.
Die wird denn, das Rezept werden wir denn noch teilen. Das wird denn, das können Sie sich denn noch angucken. Genau, und dann wären wir schon am Ende, Tim,
oder? Und wir müssen Danke sagen. Genau. Danke, dass die Hauptverwaltungsbeamtin der Landeshauptstadt Magdeburg sich die Zeit in ihrem wahrscheinlich sehr, sehr engen Terminkalender genommen hat, um diesen jungen Podcast zu besuchen. Aber ich denke, es ist schon auch wichtig, wenn man einen Verwaltungspodcast macht, auch die Oberbürgermeisterin sprechen zu lassen und auch den Bürger da draußen zu erklären, was wirklich so eine Oberbürgermeisterin zu machen hat und dass das sicherlich nicht alles eben nur winken und Bänder durchschneiden ist. Sondern
das
eben,
macht Spaß.
Dass das Spaß macht, ist unbestritten, aber das ist eben auch wirklich nur ein Teil des Arbeitsalltags und der andere Arbeitsalltag ist wahrscheinlich doch härter, als man glaubt. Und ja, wie so oft ist Verwaltung eben doch manchmal auch harte Arbeit, hartes Stück Brot, um dem Bürger das Maximum zu geben, was ihm auch zusteht. Ich denke, die Landeshauptstadt Magdeburg ist da auf einem guten Weg. Auch unter der Führung der Oberbürgermeisterin und nochmals vielen, vielen Dank, Oberbürgermeisterin.
Ja, Dankeschön.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielleicht sehen wir sie ja wieder. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, alle drei Oberbürgermeister, die noch leben, an einen Tisch zu bekommen.
Da müssen wir uns ranhalten.
Ja, aber probieren kann man es ja.
Ja.
Für eine zweite Staffel ein Special, die Oberbürgermeisterin. Genau. Der Landeshauptstadt Magdeburg, um einfach mal Verwaltung, wie sie sich auch verändert hat, zu besprechen.
Die Entwicklung.
Genau. Sind ja nur drei, wir haben es gut.
Ja. Insofern kriegen wir die auch mit unseren Mikrofonen hin.
Ja. Alles klar. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ja, danke. Danke.
Ein herzlicher Dank gilt unserem Redaktionsteam mit Anna, Max und Marina, dem PR-Team mit Aileen und Celine sowie Lara für die Foto- und Videoaufnahmen. Mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrer Unterstützung haben sie maßgeblich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ebenso danken wir dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt für die Förderung dieses Projektes.